Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Die einen, die können schon im Zahlenraum bis 20 rechnen, die anderen können noch nicht mal einen Stift halten. Beim jahrgangsübergreifenden Lernen sitzen Kinder zusammen in einer Klasse, die unterschiedlich alt und unterschiedlich leistungsstark sind. Ein bisschen wie früher in der Dorfschule. Kinder sollen voneinander lernen, nicht nur vom Lehrer. Vor 10, 15 Jahren ist darüber sehr viel geredet worden. Viele Schulen haben es eingeführt. Was ist eigentlich daraus geworden? Darüber reden wir heute. Und wir freuen uns, wenn Sie mitreden. 00800 4464 4464, das ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch mailen an campus@deutschlandfunk.de. Was spricht für, was spricht gegen jahrgangsübergreifenden Unterricht? Kann dieses jahrgangsübergreifende Lernen auch bei Lehrermangel und großen Klassen gelingen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Campus und Karriere im Deutschlandfunk hören Sie. Jahrgangsübergreifendes Lernen ist heute unser Thema. Jüngere sollen von älteren Kindern lernen, Ältere üben Rücksicht auf Jüngere zu nehmen oder ein Thema zu durchdringen, indem sie es erklären. Diese Idee kommt ursprünglich aus der Reformpädagogik, wurde aber seit den 90er Jahren und zunehmend nach dem PISA-Schock auch in anderen Schulen ausprobiert. Das Bundesland, das zunächst am konsequentesten mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen experimentiert hat, dass die Klassen 1, 2 und teilweise 3 zusammen gelernt haben, das war Berlin. Wie funktioniert das in der Praxis? Anja Nehls verschafft uns einen Eindruck davon.
Unser Theaterstück. Das heißt Besuch aus dem Universum.
Du kommst tatsächlich von einem anderen Planeten?
Wie sieht es dort aus?
Wir haben viele Berge und Täler. Es ist bei uns sehr steinig und warm.
Nadine, Amelie und Mathilde üben in einem kleinen Extrazimmer neben dem Klassenraum für ihr Theaterstück. Alle drei sind in der 123H, der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule im Berliner Süden. Hier lernen Kinder der ersten bis dritten Klassenstufe gemeinsam, mitunter also Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Beim Theaterstück spielen alle mit, aber oft sind die Aufgaben für Ältere und Jüngere auch unterschiedlich, erklärt Nadine, die in der Klasse schon zu den Drittklässlern gehört.
Wir sind halt so zusammen und die machen andere Hefte als wir und wir machen halt die Drittklässler-Hefte mit Schreibschrift und so und die machen noch Druckschrift.
Aber wir dürfen sie auch was fragen.
Dass sie die Älteren fragen kann, ist Zweitklässlerin Mathilde wichtig. Oft könnten die nämlich besser erklären als die Lehrer.
Weil die manchmal helfen bei Mathe oder Deutsch. Und dann geht es leichter, weil manchmal Erwachsene nicht genau wissen, was wir meinen. Und wenn dann Kinder helfen, dann ist es leichter.
Leichter sei es auch für sie als Lehrerin, sagt Bettina Kehr, die Klassenleiterin der 123H. Jedes Jahr verlassen 8 Kinder ihre Klasse und 8 neue Schulanfänger kommen dazu.
Und das dauert eine ganz kurze Zeit, bis die sich eingelebt haben. Nach spätestens 1,5 Monaten arbeiten die hier ganz selbstständig mit. Und man muss gar nicht mehr so viel machen.
Die Altersmischung bietet aber auch die Möglichkeit, Kinder individueller zu fördern, sagt Schulleiterin Franziska Strelecki. Wenn ein Kind bereits vor dem Schulbeginn lesen kann, müsse es sich hier nicht langweilen.
Die können dann hier bei uns einfach lesen, können Liesmalhefte machen, können Bücher lesen. Dann halten wir auch nicht so fest daran, was jetzt genau Lernstoff der ersten Klasse ist, sondern Kinder, die schon sehr weit sind, können dann auch schon Themen aus der zweiten Klasse einfach lesen. Die gehen einfach Schritt für Schritt in ihrer Entwicklung weiter, unabhängig davon, in welcher Klassenstufe sie sich befinden. Und diejenigen, die langsamer sind und mehr Zeit brauchen, bekommen diese Zeit.
Ungefähr 10% der Kinder brauchen länger und dürfen dann ein weiteres Jahr in der sogenannten Schulanfangsphase verbleiben. Wenn die Eltern dabei mitziehen und das nicht als Niederlage begreifen, empfinden die Kinder das als Chance, sagt die stellvertretende Schulleiterin Karin Richter.
Die Kinder sind oft eher so gestimmt, dass sie sagen, oh, ich darf noch ein Jahr länger bei dir bleiben. Empfinden das durchaus als eine Wohltat oder gar Auszeichnung, auch zu sagen, ich bin jetzt eine von den ganz Großen, die hier noch mehr hilft. Und ich kann einfach hier noch ein Jahr länger bleiben. Ich weiß, es tut mir gut.
Das Konzept steht und fällt jedoch mit einer guten Ausstattung der Schule, meint die Schulleiterin. Die Lehrerinnen und Lehrer müssten 100% überzeugt davon sein und für jede Lernstufe müsse gutes und passendes Lernmaterial vorhanden sein. In 6 Unterrichtsstunden pro Woche ist hier außerdem ein zweiter Lehrer in der Klasse, um die Kinder individuell zu betreuen. Und die Horterzieher helfen ebenfalls im Unterricht. Probleme gebe es manchmal, weil immer nur 8 Kinder gleichen Alters in einer Klasse sind, sagt Klassenleiterin Bettina Kehr. Und wenn darunter dann zum Beispiel zufällig 6 Jungen sind, habe ein Mädchen schon mal ein Problem.
Und wenn es dann nur eine einzige Freundin gibt, die in Frage kommt und mit der dann irgendwas ist, irgendein Streit oder so, dann sind die ganz unglücklich, die Kinder, weil sie haben nicht wie in einer jahrgangshomogenen Klasse diese große Auswahl. Ich habe jetzt 12 Mädchen. Und wenn ich mich mal mit meiner Freundin nicht verstehe, dann nehme ich eben eine andere.
Der 8-jährige Paul hat damit kein Problem. Auch die Jüngeren könnten ja nett sein und die Älteren in der altersgemischten Klasse 4, 5, 6 sind nur ein paar Räume weiter.
Weil dann die weggehen, hat man ja immer noch als Freunde und dann kriegt man vielleicht auch noch neue, wenn die dazukommen.
So, in dieser Klasse in Berlin läuft das offenbar ganz gut mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht oder in diesen Klassen, zusammengelegten Klassen, muss man wohl sagen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht oder was halten Sie davon? 00800 4464 4464, das ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Sie können uns aber auch mailen an campus@deutschlandfunk.de. Es war eine Schule, in der es gut lief in Berlin, von der wir gerade gehört haben. Es gibt und gab aber auch viele Schulen in Berlin, denen das Konzept vor etwa 10 Jahren verpflichtend aufgedrückt wurde und die sich dagegen gewehrt haben und wieder ausgestiegen sind. Ihre Schule, Sandra Grosser, die gehörte dazu. Sie sind jetzt Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Schule in Berlin. Und Sie sind damals, 2012, zurückgekehrt zum jahrgangshomogenen Lernen, wie man so schön sagt. Warum?
Das war eigentlich schon von vornherein unser Wunsch. Wir hatten uns relativ klar gegen die Entscheidung gestellt, jahrgangsübergreifendes Lernen zu machen bei uns. Damals war ich Lehrerin auch in der ersten und zweiten Klasse. Und wir haben uns dieses Modell angeguckt und haben halt verglichen, was sozusagen auf dem Papier steht und was in der Realität vorhanden ist. Und schon damals war es so, dass wir gemerkt haben, dass ich also einen großen Ordner von meiner damaligen Schulleiterin war, das noch von einer anderen Schule bekommen habe, wie so ein Modell aussehen kann, mit welchen Gegebenheiten und es dann aber in der Realität eben, wie gesagt, ganz anders aussieht. Es fing schon an mit den Räumlichkeiten. Sie haben anfangs gesagt, dann geht eine kleine Gruppe zum Beispiel raus in einen Teilungsraum und macht dann eine extra Übung mit jemand anderen. Da sind schon zwei Faktoren genannt, nämlich einmal der extra Raum, den wir nicht haben. Wir sind einfach raummäßig sehr eng. Wir haben ein sehr altes Schulgebäude, was schön ist, aber eben dadurch die Räume selber sehr klein sind und eben auch nicht genügend Räume dafür. Und das zweite Thema sind natürlich die Ausstattung mit Lehrkräften oder auch Erzieherinnen, die dann eine Kleingruppe zum Beispiel übernehmen könnten.
Denn also das funktioniert auch nur, wenn jemand Zweites mit dabei ist oder kann es auch alleine gehen?
Also ich habe es jetzt 4 Jahre lang gemacht damals, weil wir mussten. Ich denke, die Kinder haben ganz gut was gelernt. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Es ging also auch so. Ich war mit 30 Kindern tatsächlich in einem Klassenraum. Und meistens alleine oder sagen wir mal so, es war dann immer mal stundenweise noch ein Erzieher und eine Erzieherin drin, aber eine zweite Lehrkraft so gut wie nie, eigentlich gar nicht. Und das ging, aber es ist erstens unheimlich anstrengend, denn man hat ja einen recht hohen Anspruch, oder ich zumindest hatte einen hohen Anspruch an das, was da vielleicht unten bei rauskommt. Und man möchte dann alle trotzdem irgendwie auf ihrem Weg begleiten und nicht nur sagen, mach das mal einfach so, wie du denkst, sondern man möchte kontrollieren, gerade bei den Kleinen ist es ja wichtig, dass man immer mal kontrolliert, was machen die da eigentlich, wie schreiben die den Buchstaben, haben sie sich das irgendwie selber beigebracht und ist diese Bewegung überhaupt sinnvoll oder muss man da vielleicht eingreifen und sagen, pass mal auf, versuch's doch mal so rum oder auch ein Rechenvorgang oder die ganzen anderen Sachen, gerade in der ersten Klasse sind ja wirklich die Grundlagen, die da gelegt werden.
Also Sie sagen, da muss man einfach gegenchecken, das kann man nicht einfach einem älteren Kind überlassen.
Kann man sicherlich immer mal in bestimmten Situationen und das machen wir auch ja in regulären Klassen oder wir nennen jetzt ja neuerdings Jabbel, also jahrgangsbezogenes Lernen, also sozusagen das Gegenteil davon. Insofern ist es ja da auch nicht anders, dass man sich mal gegenseitig kontrolliert oder dass mal ein stärkerer Schüler einen schwächeren irgendwie unter die Arme greift oder sowas. Das passiert ja da auch. Aber es ist halt schon so, dass die Lehrkraft enorm viel einzelne Punkte berücksichtigen muss. So ist zumindest unsere Meinung damals gewesen, zu sagen, ich muss ja trotzdem sehen, was passiert da eigentlich genau, was macht der Schüler oder die Schülerin in dem Moment.
Aber kommt man denn nicht beim jahrgangsübergreifenden Lernen tatsächlich auch näher an die Schüler ran, weil man die Möglichkeit hat, sich freier im Raum zu bewegen, weil man von Kind zu Kind gehen kann, ohne vorne quasi an der Tafel gefangen zu sein und das Ganze steuern zu müssen?
Das ist eine lustige Vorstellung. Komischerweise ist das immer noch so das Gegenteil offensichtlich in den Köpfen, dass wir, wenn wir eine jahrgangshomogene Klasse haben, dass wir die ganze Zeit vorne an der Tafel stehen und da gefangen sind, wie Sie es gerade genannt haben. So ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja auch in den jahrgangshomogenen Klassen eine Form von offenem Unterricht, eine Form von Lernwegen, Wochenplänen und diese ganzen Methoden, die es auch in Jule gibt, die sind ja nach wie vor auch in der normalen Klasse vorhanden. Und insofern ist die Bewegungsfreiheit der Lehrkraft überhaupt nicht eingeschränkt, was das angeht. Und ich kann von Schüler zu Schüler gehen und weiß dann eben natürlich auch, was macht der gerade oder was macht die gerade.
Aber da kommen wir gleich schon zu einem weiteren Punkt, der mir auch wichtig erscheint, denn diese Vorstellung, Binnendifferenzierung, individuell auf Kinder eingehen können, dass sich das im jahrgangsübergreifenden Lernen besonders gut umsetzen lässt, die ist ja fest in den Köpfen verankert und wird oft als Argument dafür eingeführt. Können Sie dem Argument folgen?
Also ich kann verstehen, wo es herkommt, aber ich kann es inzwischen nicht, ich kann diesem Argument tatsächlich nicht mehr folgen, weil ich, ja, also wenn ich jetzt mal von meinen Lernanfängern jedes Jahr ausgehe, die wir jedes Jahr kriegen, dann haben wir da schon, so wie Sie es vorher auch eingangs als Einleitung der ganzen Sendung gesagt haben, wir haben da Kinder, die haben können schon lesen und schreiben und rechnen. Und dann gibt's Kinder, die wissen nicht, wie sie den Stift halten. Das haben wir auch in einer homogenen Klasse. Also in einer jahrgangshomogenen Klasse. Die ist halt nicht homogen. Das ist schon mal der Punkt, wo es anfängt. Das heißt, jede Lehrkraft, die eine erste Klasse übernimmt, muss erstmal gucken, was ist denn da eigentlich vorhanden? Was können die schon? Was können die noch nicht? Wo muss ich nachhelfen? Wo kann ich fördern? Und wo kann ich aber auch fordern von Kindern, die, sagen wir mal, schneller sind im Begreifen und im Weiterkommen beim Lernen? Das, die Differenzierung in den jahrgangshomogenen Klassen ist ja genauso vorhanden. Ich glaube tatsächlich, oder so war auch unser Glauben damals, als wir uns dagegen entschieden haben, wenn ich von einer normalen Klasse ausgehe, also im Normal meine ich jetzt jahrgangshomogene Klasse ausgehe, dann habe ich da, wenn ich gut bin, schon, sagen wir mal, mindestens 6 Differenzierungsstufen eigentlich sowieso schon vorhanden. Wenn ich mir jetzt den anderen Jahrgang noch dazu hole, also 2 Jahrgänge oder vielleicht sogar 3, dann multipliziert sich das eben gleich um entweder 2 oder 3, je nachdem. Das heißt, ich muss diese ganzen Differenzierungsstufen trotzdem im Blick behalten. Und ich glaube einfach, dass es einfacher ist und leichter ist zu überschauen, wenn es nur eine Jahrgangsstufe ist. Es ist eigentlich Differenzierung schon in höchstem Maße heutzutage.
Frau Krosser, danke. Wir spielen das weiter an Ihre Kollegin Karin Petzold, die neben Ihnen sitzt. Frau Petzold, Sie sind ja nicht nur Lehrerin, Sie leiten auch den Vorstandsbereich Schule bei der Gewerkschaft GEW. Und Sie haben sich ganz bewusst für das jahrgangsübergreifende Lernen entschieden. Dieses etwas Unübersichtliche, dieses ständig überall sein müssen, noch mehr Binnendifferenzierungskonzepte entwickeln müssen, ist das was, was Ihnen keine Mühe bereitet?
Nein, ich mache das aus Überzeugung. Ich finde, das ist eine gute Lernform. Ich habe den Eindruck, dass dadurch ja so die Rituale, die ganze Atmosphäre in den Klassen weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben viel mehr Zeit, daher zu lernen, uns auf die individuellen Lernwege. Also ich denke, die Kollegin hat ja sehr recht, dass jedes Kind einfach anders ist. Egal, ob in einer homogenen oder in einer heterogenen Lerngruppe, wie das so heißt. Aber jeder macht irgendwie seins. Man kann halt immer in alle Richtungen gucken. Also für die Kinder ist es gut, dass sie immer Kinder finden, die was anderes machen, bei denen man sich was abgucken kann. Da geht es gar nicht immer um älter oder jünger, sondern einfach um das andere und auch andere Herangehensweisen von Kindern. Ja, und wenn ich sehe, ja, wie wir eben sagten, den Stift halten oder so, wenn andere das schon können, dann kann ich mir das da gut abgucken. Und zum Teil, wie das Kind in dem Interview sagte, ne, von Kindern kann man zum Teil viel besser lernen als von den Erwachsenen.
Da würden Ihnen sicher viele recht geben, jetzt mal gegengefragt, wenn die Älteren die Paten der Jüngeren sind umgekehrt natürlich die Jüngeren auch was geben können. Was ist denn aber, wenn jemand was falsch erklärt? Kriegt man das denn als Lehrer unbedingt mit, wenn man, sagen wir mal, an 8 Tischen gleichzeitig sein müsste?
Das schätze ich genauso ein wie die Kollegen. Wir müssen ganz viel natürlich hinter dem hergucken, was die Kinder so tun. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wenn ich zum Beispiel nur an die Erstklässler denke, wenn ich nur 8 habe, kann ich, glaube ich, viel genauer drauf schauen. So ist zumindest mein Eindruck, dass es dadurch eigentlich mir leichter fällt, die im Blick zu haben, als wenn ich eine große Gruppe habe. Also wir haben zum Glück noch keine 30er-Frequenz, auch wenn wir jetzt inzwischen leider schon wieder bei 26 bis 27 Kindern sind in den Klassen. Wir haben an der Schule auch das Glück, also ich bin ja an einer Spandauer Grundschule, dass wir ein relativ neues Gebäude haben. Wir haben Teilungsräume und wir sind wirklich häufig zu zweit im Unterricht.
Es hört sich nach etwas besseren Bedingungen an für das, was Sie umsetzen wollen. Nochmal auf die Schülerzahl zu kommen, gäbe es für Sie eine Obergrenze, bei der Sie sagen, bei 30 geht's nicht mehr? Oder beginnt das später oder gibt es sie gar nicht?
Die Grenze würde ich gar nicht so bei den Schülern sehen, sondern dann eher darin, welche Räumlichkeiten habe ich und wie viele Pädagogen sind da. Also ich halte eine größere Klasse mit verbindlich 2, 3 Leuten eigentlich für alle für besser als eine kleine Gruppe mit nur einem Pädagogen.
Wovon hängt die Zuweisung der Pädagogen ab? Nun sollte man ja meinen, wenn jemand jahrgangsübergreifenden Unterricht machen möchte, kriegt der die Pädagogen? Wir haben Lehrermangel, das ist klar, aber gerade war auch von Erzieherinnen die Rede. Wie bemisst sich das, ob da jemand Zweites in der Klasse sein kann oder nicht?
Die Zumessungen sind ja im Prinzip an allen, wenn wir jetzt von Regelgrundschulen ausgehen, in Berlin zumindest gleich. Die Frage ist immer, wie wird es aufgeteilt? Viele Schulen machen mehr Teilungsunterricht oder nehmen Stunden auch zum Beispiel aus den Willkommensklassen oder Förderstunden mit hinein in die Klassen. Andere haben separate Förderbänder oder temporäre Lerngruppen oder ähnliches. Meine Schule arbeitet auch schon sehr lange so nach dem inklusiven Modell. Also wir weisen eigentlich überhaupt keine Schüler, die in unserem Einzugsgebiet sind, ab. Dadurch haben wir auch Kinder, die Lernbehinderungen haben, die geistige Behinderungen haben. Und von daher haben wir auch eine ganz gute personelle Ausstattung. Unsere Erzieher gehen bis zu 7 Stunden mit in den Unterricht. Und dadurch funktioniert es halt, dass wir viel doppelt gesteckt sein können.
Nun stelle ich mir vor, von der klassischen Lehrerausbildung kommend, man muss seinen Unterrichtsstil ja schon sehr verändern. Haben Sie das in der Lehrerausbildung gelernt?
Ich bin gar keine gelernte Lehrerin. Ich habe mal Erziehungswissenschaften studiert und bin auch eher über den Schwerpunkt der Behindertenintegration in die Schulen hineingewachsen, in Form von Schulhilfe, Einzelfallhilfe. Habe mir, glaube ich, sehr viel abgeguckt von Kollegen, die das praktiziert haben und möchte auch gar nicht mehr anders, wie gesagt.
Sie hören sich nach einer Überzeugungstäterin an, das ist gut. Aber nochmal an Frau Grosser, an Sie gefragt. Sie erleben ja, das ist so lange bei Ihnen auch noch nicht her, aber Sie erleben ja auch die Referendare, die kommen. Ist das was denen beigebracht wird?
Ich würde ganz gerne noch mal kurz einen Schritt zurück machen, weil die Frage vorhin gestellt wurde an Frau Petzold, ob die Bemessung, also die Zumessung der Stunden in allen Schulen vergleichbar ist. Das ist sie eben nicht. Also das habe ich jetzt natürlich im Nachhinein auch mehr vielleicht im Überblick als Schulleiterin, was genau da eigentlich passiert im Hintergrund und welche Stunden wo zugemessen werden. Frau Petzold hat recht in dem, was sie sagt, dass jede Schule so ein bisschen anders damit umgeht. Was mache ich mit den Stunden, die ich habe? Es gibt immer diese Grundstunden sozusagen von der Stundentafel her. Und dann gibt es ein paar Teilungsstunden und ein paar Förderstunden. Manche Schulen nehmen die mit rein in den Unterricht, die Förderstunden. Manche sortieren sozusagen ein paar Kinder aus und nehmen die in einer kleinen Gruppe raus. Das ist auch unterschiedlich, aber es fängt schon eben mit der ursprünglichen Zumessung an, nämlich zum Beispiel, was die Zusammensetzung der Schülerschaft angeht. Das heißt, es wird auch danach bemessen, ob es viele Kinder nicht deutscher Herkunft gibt oder ob es zum Beispiel Kinder mit Integrationsstatus gibt, die wir übrigens auch haben, auch wenn wir manche Kinder leider nicht aufnehmen können. Unsere Schule ist komplett überfüllt, sagen wir mal, sodass es dann wirklich manchmal dazu kommt, dass man Kinder abweisen muss. Aber wir suchen uns die natürlich nicht aus. Also das wollte ich nur mal richtig stellen. Außerdem ist es abhängig davon, wie viel Eltern und auch Kinder lehrmittelbefreit, so hieß es bisher immer, sind. Das heißt, irgendwelche sozialen Leistungen kriegen oder sonstige Arbeitslosengeld oder sonst was. Und danach wird dann die Zumessung wirklich eben erst erstellt. Und kann sehr unterschiedlich sein. Wenn beide Schulen trotzdem 100% haben, heißt es nicht, dass es die gleiche Zumessung ist.
Okay, ja. Das verändert vermutlich dann auch die Bereitschaft oder auch die Möglichkeiten, das überhaupt umzusetzen.
Ganz genau.
Nochmal ganz kurz, bevor wir noch einen Schritt weitergehen und mal gucken, wie wissenschaftlich eigentlich das jahrgangsübergreifende Lernen bewertet wird. Ganz kurz nochmal, findet diese Art des Unterrichtens, findet die in der Lehrerausbildung statt? Lernt man das als Junglehrer?
Ja, kann ich ganz klar bestätigen. Jetzt gerade auch in meiner Funktion bin ich öfter bei Referendaren im Unterricht mit drin und beobachte den Unterricht und sehe mir das an. Und ich muss sagen, was ich zumindest bei mir an der Schule sehe, bei den beiden, die wir jetzt gerade aktuell haben, kann ich das nur bestätigen. Da sind tolle Sachen, die da ankommen und die auch wirklich im Studium laufen offensichtlich.
Jetzt gucken wir mal, was die Wissenschaft zum jahrgangsübergreifenden Lernen sagt. Eine, die lange dazu geforscht hat, ist Professor Ursula Kahle. Sie ist emeritierte Professorin für Grundschulpädagogik an der Uni Bremen. Ich habe mit ihr vor der Sendung darüber gesprochen, dass Eltern und Lehrer oft Bedenken haben, dass altersübergreifender Unterricht sicher toll ist für jüngere Kinder, weil die Älteren ihnen was erklären. Aber dass sie dann doch denken, was haben denn die Älteren davon? Wer bringt denn denen was bei?
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Natürlich kann das passieren in dem Moment, wo der Unterricht die Älteren nicht berücksichtigt. Aber das wäre eigentlich gar nicht dem jahrgangsübergreifenden Lernen gemäß. Dass die älteren Kinder oder diejenigen, die schon weiter sind im Lernen, das müssen gar nicht unbedingt die Älteren sein. Das ist manchmal auch, sind es auch nicht die Älteren. Dass die aber in der Lage sind, auch das, was Sie meinen, den anderen noch einmal zu erklären und mit ihnen auch auszuloten, was verstehen die jetzt darunter. Die Älteren sehen einerseits, wie habe ich mich entwickelt, sozusagen im Spiegelbild des anderen. Und sie sehen aber auf der anderen Seite auch, wie schwierig es ist, etwas, was man glaubt, schon verstanden zu haben, dann tatsächlich jemand anderem zu vermitteln.
Wir haben, als wir vor vielen Jahren mehrfach über jahrgangsübergreifenden Unterricht berichtet haben, viel über Berlin geredet, weil Berlin das Bundesland war, was am weitesten ging mit jahrgangsübergreifendem Unterricht. Teilweise mussten sogar Lehrer, die das nicht umsetzen wollten, in den Klassen 1 bis 3 extra so eine Art Opt-out beantragen. Inzwischen ist es den Schulen, den Lehrern wieder freigestellt und man beobachtet, dass es gar nicht mehr so viele umsetzen. Der Enthusiasmus ist also ein bisschen abgekühlt. Worauf führen Sie das zurück?
Also zunächst mal, wir haben damals, als Berlin quasi verpflichtend das jahrgangsübergreifende Lernen einführte in der Grundschule, haben wir auch zu diesem Thema geforscht. Und wir haben genau was anderes empfohlen, nämlich, dass man einen gewissen Freiheitsgrad bei den Schulen belässt, weil die Entwicklung der Schulen es teilweise nicht zulässt, jahrgangsübergreifendes Lernen einzuführen. Wenn beispielsweise die Grundlagen hinsichtlich der Binnendifferenzierung oder des diagnostischen Blicks nicht vorhanden sind oder wenn die Ausstattung der Schulen ungünstig ist, zum Beispiel auch in Bezug auf das Einzugsgebiet der Schule nicht genügend Personal vorhanden ist, wenn ein schwieriges Einzugsgebiet da ist oder die räumliche Situation nicht ausreicht, dass man vor allen Dingen, wenn man so etwas einführt, zunächst mal schauen muss, sind eigentlich die Bedingungen gegeben, unter denen so etwas gut eingeführt werden kann. Und wenn ein Land das jetzt verpflichtend einführt, dann muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn verschiedene Schulen und natürlich auch ihre Lehrerinnen und Lehrer noch nicht auf dem Stand sind, einmal zu verstehen, warum sollen wir das überhaupt jetzt einführen und zum anderen aber auch die Voraussetzungen hinsichtlich zum Beispiel der diagnostischen Kompetenz, noch gar nicht entwickeln konnten. Und denken, das, was auf sie zukommt, ist ein Riesenberg, den schaffen wir nie.
Dann lassen Sie uns kurz noch mal auf die Bedingungen eingehen. Diagnostische Kompetenz, das heißt, die Lehrer brauchen eine bestimmte Ausbildung, Weiterbildung und die erwerben sie nicht normalerweise in der normalen Ausbildung.
Die erwerben sie schon auch in der normalen Ausbildung, aber wir müssen uns natürlich vorstellen, dass so eine Klasse mit, sagen wir mal, vielleicht im günstigsten Fall 20 Kindern, im ungünstigen Fall vielleicht 25 Kindern, dass diese Klasse, wenn die sehr unterschiedlich ist, natürlich erfordert, dass man auch innerhalb einer Struktur, die man vorher einrichten muss, auf jedes einzelne Kind schaut, die Beobachtung der Kinder. Wenn ich sage Diagnostik, meine ich damit nicht Tests oder sowas, sondern ich meine damit eher den diagnostischen Blick, also schauen, wie lernt das Kind, welche Zugänge hat das. Das ist etwas, was in einem Unterricht, der sehr stark materialgesteuert abläuft, also über Schulbücher oder über vorgefertigtes Material, was auch seine Berechtigung hat. Aber in diesem Unterricht ist das eigentlich nicht so stark gefordert. Und deshalb können die Lehrerinnen und Lehrer das eigentlich eher weniger.
Es führt auch direkt zu der Frage, ob das Ganze nur in kleinen Klassen beziehungsweise mit einem sehr günstigen Personalschlüssel funktioniert.
Nun, ich bin der Meinung, dass das, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern es gibt eben neuerdings ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese Annahme, dass die Klassengröße überhaupt keine Rolle spielt für die Unterrichtsqualität, dass diese Annahme falsch ist. Also es gibt optimale Unterrichts- und optimale Klassengrößen. Und diese Klassengrößen, die dürften aus meiner Erfahrung so etwa um 20, 22 Kinder liegen, maximal 25, je nachdem. Auch natürlich, wie weit die Entwicklung schon gediehen ist, die Unterrichtsentwicklung. Es ist natürlich viel schwieriger, in einer sehr großen Gruppe etwas Neues zu entwickeln, als in einer Gruppe, die besser überschaubar ist. Das ist ganz klar, das ist eigentlich logisch, da braucht man gar keine Untersuchungen zu machen. Und insofern denke ich, dass diese Frage der Klassengröße natürlich schon eine wesentliche Rolle spielt. Aber man kann sie auch nicht so mechanisch beantworten.
Also Klassengröße hatten wir. Wir hatten vorher die diagnostische Kompetenz beziehungsweise einen Unterricht, der erlaubt, dass Kinder auch beobachtet werden und nicht mit Material quasi zentral beschäftigt werden. Die räumliche Situation. Es gibt einfach viele alte Schulen, die entweder 100 Jahre sind oder in den 50ern gebaut wurden. Die traditionellen relativ kleinen Klassenräume, eignen die sich?
Eigentlich nicht. Die Klassenräume sind ja historisch gesehen verkleinert worden, als man mit kleineren Klassen gerechnet hat. Man hat aber so gerechnet, dass die Kinder alle frontal eins hinter dem anderen sitzen. Und insofern sind also da die gesetzlichen Vorgaben auch sehr ungünstig. Also Klassenräume, die darüber hinausgehen oder wenn Differenzierungsräume da sind oder die Möglichkeit auch, die Flure mitzunutzen, also eine offene Raumgestaltung vorhanden ist, dann lässt sich natürlich ein differenzierteres Arbeiten besser bewerkstelligen. Das betrifft aber nicht nur jahrgangsübergreifendes Lernen, sondern das ist eine generelle Sache.
Wie sehr haben Sie das Gefühl, dass Lehrer gar nicht genau wissen, worauf sie sich einlassen und dass die viel mehr Unterstützung dabei bräuchten, um sich auf ein etwas herausforderndes Konzept wie den jahrgangsübergreifenden Unterricht einzulassen?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche Schulen, die lassen sich sehr schnell auf neue Konzepte ein und auch zum Beispiel auf jahrgangsübergreifendes Lernen. Ich denke jetzt gerade an unsere Untersuchung in Thüringen. Da hatten wir insgesamt könnte man ausgehen von 460 Schulen, Grundschulen, und von diesen hatten wir ungefähr 40%, die jahrgangsübergreifendes Lernen angefangen hatten. Aber etliche davon waren gar nicht mit in diesem in dem landesweiten Entwicklungsprojekt drin. Die konnten es nicht abwarten, bis sie da reinkommen konnten und haben von sich aus angefangen. Es gibt Schulen, die ganz viel von sich aus machen und solche, die eigentlich so einen kleinen Anstoß brauchen. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, auch die von sich aus daran gehen, die müssen vor allen Dingen auch in der Lage sein, in Teams zu arbeiten, sich Hilfe von außen zu holen. Also das heißt, eine ganz gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung anzugehen. Wichtig ist ja auch, dass die Kinder miteinander reflektieren, dass die miteinander sprechen über das, was sie machen. Und da sind die Lehrerinnen und Lehrer natürlich stark gefordert, in diesem Gespräch dann auch eine entsprechende Rolle einzunehmen.
Eine moderierende Rolle, ne?
Eine moderierende Rolle, ja.
Also sie sind ja dann eher Ermöglicher als Wissensvermittler.
Ja, sie sind schon auch Wissensvermittler, aber auf eine andere Art und Weise.
Das sagt Ursula Karle, emeritierte Professorin für Grundschulpädagogik, die viel zum jahrgangsübergreifenden Lernen geforscht hat. Und das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere. PISA Plus im Deutschlandfunk, so hieß es früher, jetzt ist es Campus und Karriere. Und wir reden heute über jahrgangsübergreifendes Lernen. Und darüber sprechen wir auch mit Maike Munzer-Kiefer, Professorin für Pädagogik und Grundschulpädagogik an der Uni Regensburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Man hörte das gerade schon im Gespräch mit Frau Karle, die auch viel zum Thema geforscht hat. Sie war sehr positiv und hat eine sehr hohe Meinung zum jahrgangsübergreifenden Lernen. Ist es Konsens in der Forschung?
Im Grunde genommen ist es wie bei ganz vielen Dingen, die so auf so einer schulstrukturellen Ebene liegen. Wir haben eine Pattsituation. Wenn Sie den Leistungsbereich sich zum Beispiel angucken, wie entwickeln sich Kinder in jahrgangsgemischten Klassen und in jahrgangshomogenen Klassen, dann finden Sie da eigentlich keine Unterschiede. Also weder Vorteile für die einen noch Nachteile für die anderen. Wenn Sie in die Jahrgangsmischung speziell reingucken, finden Sie so typischerweise so nach der ersten Etappe einen Vorsprung für die Kleinen. Das heißt, die lernen schneller im ersten Jahr und dann flacht das wieder ein bisschen ab. Aber letztendlich landen sie genau auf dem gleichen Punkt, wo auch die anderen landen. Also da finden wir keine Unterschiede. Wir finden wohl leichte Unterschiede im Persönlichkeitsbereich. Das heißt, diese jahrgangsgemischt unterrichteten Kinder, die sind ein bisschen fitter in sozialer Kompetenz, haben etwas günstigere Motivationen, höheres Selbstkonzept. Das heißt, für wie fit hält sich so ein Kind, was traut sich so ein Kind alles zu? Das wäre ein ganz wichtiger Lernmotor. Also da sieht man in der Forschung eben in der Tendenz leicht positive Effekte. Wir haben so die Indizien dafür, allerdings sind das, muss man das ganz vorsichtig sagen, dass das in jüngeren Jahrgangsstufen wirklich etwas besser zu gelingen scheint. Also da haben wir wirklich eher die positiven Effekte. Das neutralisiert sich dann, wenn sie weiter hochgehen in den Jahrgangsstufen und könnte vielleicht sogar ganz leicht ins Negative kippen. Wobei, da gibt es ganz, ganz wenig Forschung dazu. Unser Hauptaugenmerk in der Forschung ist tatsächlich die jahrgangsgemischte Eingangsstufe, also dieses erste, zweite Schuljahr. Wir selber haben speziell zum dritten, vierten Schuljahr auch geforscht.
Also es lässt sich nicht wirklich ganz klar sagen, ob es über alle Jahrgangsstufen gleich gut funktioniert. Es gibt auch sehr wenig Schulen, die das machen, dass sie von Klasse 1 bis 10 oder 1 bis 12 jahrgangsübergreifend unterrichten.
Richtig.
Jena-Plan
zum Beispiel. Ganz genau so ist es. Richtig, ganz genau so ist es. Also da ist einfach die Forschungslage insgesamt etwas dünn. Was wir auch natürlich wissen, ist, dass jahrgangsgemischter Unterricht eine große Herausforderung ist für die Lehrkräfte. Das ist eine Herausforderung, wie Frau Karle das eben schon beschrieben hat. Ich brauche diagnostische Kompetenzen. Ich muss differenzieren in einem besonderen Maße. Ich muss Kinder zum selbstregulierten Lernen anleiten können, dass die auch mal alleine arbeiten können. Und das erfordert natürlich auch von den Kindern eine Hochform von Unterricht. Das ist nicht ganz ohne. Und entsprechend sehen die Lehrkräfte natürlich die Herausforderungen und entsprechend empfinden die, auch wenn sie in die Forschung gucken, wenn sie fragen, haben sie das Gefühl, dass sie da Fortbildung brauchen, dann sagen die Lehrkräfte, ja, wir bräuchten da dringend quasi etwas zur Entwicklung unserer Fähigkeiten. Und ich denke, dass es auch ein Punkt ist, warum es häufig, gerade wenn es so ad hoc eingeführt ist, schwierig ist, weil es einfach ein Schulentwicklungsprozess ist und Innovationen müssen einfach ganz gezielt eingeführt werden und müssen ganz gezielt begleitet werden, damit das qualitativ gut funktioniert.
Es gibt auch viele Lehrer, die sagen es nicht ganz offen, aber hinter vorgehaltener Hand, die sagen, wenn viele Migranten oder sozial schwache Kinder in der Klasse sind, in den Klassen sind, die dann ja zusammengelegt sind, dann funktioniert das jahrgangsübergreifende Lernen nicht so gut. Setzt Jühl also umgekehrt gefragt Kinder aus bildungsnahen Familien voraus, weil nur die in der Lage sind, sich untereinander was beizubringen?
Da steckt immer dieses vielleicht auch Missverständnis drin, dass dann plötzlich nur noch die Kinder die Lehrer sind, die in der Klasse sind. Also die Älteren den Jüngeren helfen. Und dann würde man natürlich erwarten, dass das hervorragend funktionieren muss. So ist es aber faktisch nicht. Es geht nicht um ein Helfen der Großen für die Kleinen, sondern es geht um ein gemeinsames Lernen in der Heterogenität. Das heißt, jedes Kind, das lernt grundsätzlich auf seinem eigenen Niveau. Die einen verschriften zu einem Bild ein Wort, die anderen einen Satz, die anderen schreiben schon eine kleine Geschichte. Und das ist völlig unabhängig davon, in welcher Jahrgangsstufe die Kinder sich gerade befinden. Also dieses Helfen können ist gar nicht so relevant. Andersrum sind aber immer Helfer da in der Klasse. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also Kinder, die potenziell viel Unterstützung brauchen, die sagen, das Tolle daran ist, dass immer jemand da ist, der mir helfen kann. Und ich meine, normalerweise hat man quasi eine Lehrkraft, auf die man sich beziehen kann, und so hat man auch viele andere Kinder, die man fragen kann. Und das ist auch eine ganz wichtige Kompetenz, die Menschen ja lernen müssen. Wann hole ich mir Hilfe und wie hole ich mir Hilfe? Das wissen wir aus der Forschung auch, dass die erfolgreichen Menschen im Leben, die wissen genau den Punkt, an dem sie sich Hilfe holen müssen. Und das ist etwas, was Kinder in der Jahrgangsmischung natürlich ganz selbstverständlich lernen zu tun.
Mhm. Frau Munzer-Kiefer, das hört sich sehr positiv an. Wir reden gleich weiter drüber. Ich gieße mithilfe einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, etwas Wasser in den Wein. Die sagt, bei uns ist Jules komplett schief gegangen. Unser Sohn musste für ihn zu früh eingeschult werden. Das ist in Berlin jetzt gelockert, ist ein Spezialthema. Die Lehrerin förderte nicht die Schwachen, da blieben einfach die Lücken in den Lehrplänen, sondern sie kümmerte sich nur um die Normalen. Der Personalmangel führte dazu, dass keine 3 Jahrgänge bei 26 Kindern in der Klasse gleichzeitig betreut werden konnten, sodass die Kinder meistens selbstständig ihre Arbeitshefte bearbeiten sollten. Wer als Zweit- oder Drittklässler nicht selbstständig arbeiten wollte, lernte keine Grundlagen. Also sie hat sehr negative Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, bei Ihnen, Herr Seebohm, Sie haben uns angerufen, auch aus Berlin, ist es komplett anders.
Ja, so ist das. Schönen guten Samstag. Hallo.
Guten Tag.
Also unser Sohn ist gerade auf einer Schule und hat die Jahrgangsstufen 1 und 2 in so einer jahrgangsübergreifenden Konstellation absolviert. Und wir waren recht zufrieden. Und ich würde natürlich auch ein Aber hinzufügen gleich noch. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das eine sehr positive Konstellation ist, gerade für Schulanfängerinnen und Anfänger. Weil es ist ja wirklich so, scheint mir jetzt zumindest auch als Laie, dass die Kinder, wenn sie gerade jetzt in die Schule gegangen sind, ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind mit dem, was sie können. Und selbst ein Zweitklässler ist manchmal halt eben auf einem anderen Stand oder zumindest in einem Fach vielleicht auf einem anderen Stand als vielleicht ein Erstklässler.
Wollen Sie antworten, Frau Munzer-Kiefer?
Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Kinder auf einem sehr, sehr großen, in einer sehr, sehr großen Bandbreite sind. Und gerade in der jahrgangsgemischten Eingangsstufe ist das natürlich schon ein Vorteil. Da kommt nicht eine ganze Klasse Erstklässler auf die Lehrkraft zu, sondern da kommt nur die Hälfte der Kinder. Und es sind auch schon Kinder in der Klasse, die Schulerfahrungen haben, die Schulkinder sind, die da auch helfen können. Und jetzt dürfen Sie sich das nicht immer so vorstellen, dass hier nur in einem Leistungsbereich geholfen wird, sondern denen wird ja auch geholfen, das Schulhaus kennenzulernen, die Schultasche zu packen, die Aufgaben sich auszusuchen. Also da werden ja ganz viele Dinge gelernt. Lehrkräfte berichten ganz häufig von einer Arbeitserleichterung auch und einer Riesenerleichterung für den Unterricht, weil sie quasi mit dem Schuljahresanfang bereits einsteigen können, weil die Jüngeren von den Älteren sofort sehen, ach, so verhält sich ein Schulkind, so läuft Unterricht. Und diese ganz große Phase und teilweise auch über Monate dauernde Phase, dass Kinder erstmal lernen müssen, wie funktioniert die Methode, wie muss ich mich verhalten. Das passiert ganz viel über Modelllernen. Und wie gesagt, es ist halt doch nur die Hälfte der Klasse, die quasi neu ist. Das kann auch sehr als Entlastung empfunden werden. Wir haben in unserer Jahrgangsmischungsstudie zur 3. und 4. Klasse das auch gefunden, dass gerade Lehrkräfte, die schon relativ viel Erfahrung mit dem jahrgangsgemischten Unterricht haben, sich plötzlich als überhaupt nicht mehr belastet erleben. Also da sinken die Werte wirklich ganz, ganz niedrig, während die anderen immer so auf dem gleichen Niveau von so von mittlerem Belastungsniveau bleiben. Und jetzt könnte man ja denken, naja, das werden die Schluris sein, die sich halt nicht belastet finden und keinen ordentlichen Unterricht machen. Aber da sitzen ganz oft unsere Best-Practice-Lehrkräfte drin, also die eigentlich hervorragende Ergebnisse bekommen mit ihren Schülerinnen und Schülern in dieser Gruppe derjenigen, die sich gar nicht mehr so belastet fühlen.
Frau Munzer-Kiefer, danke. Herr Sebum, wie ist das vom Sozialen her für Ihren Sohn? Wie beobachten Sie das? Es ist ja auch so, dass ein Teil der Kinder jedes Jahr die Klasse verlässt, dann kommt ein anderer Teil neuer Kinder dazu. Manche empfinden das als Nachteil, dass der Klassenverband dann nicht so gut zusammenwachsen kann, weil manche jedes Jahr dann von vorne anfangen. Wie empfinden Sie das, beziehungsweise Ihr Sohn?
Ja und nein, also nochmal, bei uns war es jetzt nur 1 und 2 zusammen. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht nochmal eine andere Situation, wenn 1 bis 3 zusammen ist. Für uns war das jetzt sehr positiv, weil unser Sohn halt ein Dezemberkind ist. Das heißt, und wir haben ihn dann auch etwas später eingeschult, das heißt, er kam an die Schule und gehörte eher zu den Älteren für seinen Jahrgang. Und das hatte jetzt halt den Vorteil, dass diese ganze Klassengemeinschaft natürlich irgendwie etwas flexibler war. Er hat sich dann eher an den Älteren orientiert, war auch etwas leistungsstärker. Und es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass er sogar die Klasse überspringen sollte. Das war dann aber gerade sozial jetzt eben dann gar nicht so ein drastisch einschneidendes Erlebnis. Er konnte dann halt mit den, in Anführungszeichen, Zweitklässlern, mit denen er ohnehin mehr Kontakt hatte und mit denen er sich auch gut verstanden hat, dann praktisch mit in die dritte Klasse gehen.
Das greift dann organisch ineinander, ne?
Ja, genau. Und wenn er jetzt in einer reinen Erstklässlerklasse gewesen wäre, hätte er sich vielleicht sozial gar nicht so wohl gefühlt.
Danke, Herr Sebum, für Ihren Beitrag. Ja. Ich würde es gerne noch an Frau Petzold weiterspielen, weil Sie das in Berlin ja auch praktizieren, den jahrgangsübergreifenden Unterricht. Wie empfinden Sie das mit dem Klassenverband und dem Zusammenhalt im Klassenverband? Ist das, bewerten Sie das eher positiv, dass da ein bisschen Fluktuation drin ist, oder stört es Sie auch gelegentlich?
Eine schöne Frage, ja. Klar stört es mich auch manchmal, weil ich ungerne Kinder abgebe und weil Kinder auch ungerne aus ihrer Gruppe erstmal raus wollen. Es belebt aber auch die Gruppe. Es ist schön, wenn sie dann raus sind und neue Kinder nachkommen. Das hat ja immer wieder eine neue Dynamik. Ich habe allerdings auch ausprobiert, schon in der Anfangsschulphase mit 1., 2. Klasse, da fand ich den Bruch zu groß. Also ich finde es für eine Gruppe nicht günstig, die Hälfte der Kinder zu tauschen. Dann ist die Gruppendynamik sehr, ja, sehr dynamisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Großen sind auch nicht unbedingt die Großen, so ähnlich wie das der Zuhörer gerade geschildert hat. Sein Sohn war ja gar nicht so groß im Verhältnis. Deshalb finde ich eine Mischung über 3 Jahrgänge viel angenehmer. Ich könnte mir sogar noch mehr Jahrgänge vorstellen, weil ich denke, das hat eigentlich so mehr auch den natürlichen gesellschaftlichen Charakter. Es gibt immer Gruppen von Menschen. Einige gehen raus, andere kommen nach. Ja, das belebt und das hilft allen und führt zu tollen neuen Freundschaften oder ja, Freundschaften halten können auch. Das gehört alles ja mit zum Leben.
Frau Petzold, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Anrufer, zu Reinhard Knisch. Denn Herr Knisch, wenn ich das richtig sehe, dann sind Ihre Kinder auf der Jena-Planschule, die ja noch in viel größerem Umfang, weil sie auch ein komplett anderes Konzept hat, jahrgangsübergreifend unterrichtet. Erzählen Sie mal.
Ja, hallo. Bei uns ist es so, dass die Kinder in der Eingangsstufe, die haben Klasse 1 bis 3, danach folgt 4 bis 6, 7, 8 und dann 9 und 10. Und als meine große Tochter, die jetzt gerade Abitur macht, dort eingeschult wurde, hatte die Schule ungefähr 150 Kinder. Die Schule gibt es seit 20 Jahren. Jetzt hat sie fast 700, weil die Nachfrage so enorm ist. Und die Schulbehörde auch zeigen möchte, dass man mit einer staatlichen Schule gut Reformpädagogik machen kann. Also ich bin sehr angetan davon, wie die Kinder dort gelernt haben. Nicht nur, dass sie, das ist natürlich dann das Jena-Plan-Konzept, dass sie die verschiedenen Formen von Spiel und Feier und Unterricht und so weiter dort mischen, sondern sie fangen von Anfang an gleich zu präsentieren. Und sie lernen das von den Mitschülern, den Zweit- und Drittklässlern, und werden da aufgenommen. Was ich mir wünschen würde und ich glaube, was manche Pädagogen auch wollen, dass wir eigentlich nicht immer nur jahrgangsweise einschulen, sondern vielleicht auch halbjährig. Dann wäre es noch viel günstiger und möglicher, dass Kinder dann vielleicht nach 2,5 Jahren oder nach 3,5 Jahren in die nächste Stammgruppe aufrücken können. Die Klassen heißen bei uns Stammgruppen. Das ist ja leider noch nicht möglich, aber das wäre vielleicht mal was für die Zukunft.
Damit machen wir ein neues Fass auf, aber fragen wir mal Frau Grosser, ob sie sich das auch vorstellen kann. Mit Früheinschulung ist viel experimentiert worden in Berlin.
Ja, aber das ist dann immer ein ganzes Jahr. Anderes. Ein halbes Jahr genau. Wäre vielleicht noch ganz anders. Und ja. Bei uns ist ja so, wenn ich noch sagen darf, also die Stammgruppenleiterin kriegt halt, wenn sie die Gruppen haben, im Durchschnitt so 24 Kinder, also 8 Dritte, 8 Zweite, 8 Erste. Und sie würde dann vielleicht alle halbe Jahr nur 4 kriegen. Und da das System aber gut auf, der Grundsatz heißt ja auch beim Jena-Plan Lernen durch Lehren. Das heißt, die anderen Kinder bringen den Jüngeren ja was bei. Und das wäre auch mit 4 Kindern noch viel komfortabler.
Mhm. Danke, Inna Knisch, für die Anregung. Ja. Dankeschön. Wir spielen es mal zu Frau Grosser weiter nach Berlin. Ist das, könnten Sie sich da Inspiration holen? Ist das was, was Ihnen liegen würde?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, was der Herr eben meinte. Er meinte Einschulung sozusagen alle halbe Jahre. Und dann gucken wir mal, dass wir die Kinder in irgendeiner Form da reinkriegen. Mhm. Ich halte das für ziemlich aufwendig. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Nee.
Mhm.
Also ich wollte ganz gerne ganz kurz zu dem Frau Munster, ich
habe Munster Kiefer.
Kiefer, genau, hatte vorhin etwas von Modelllernen gesagt, von sozusagen dem eigentlichen Vorteil, den man ja bei Jules sieht. Kinder bringen den anderen Kindern was bei und lernen dadurch selber nochmal so ein bisschen das Thema zu vertiefen und so weiter. Das halte ich für ein gutes Konzept. Trotzdem glaube ich auch, dass man sowas auch in regulären Klassen hinkriegt. Mir hat so ein bisschen damals gefehlt, mir hat sich immer die Frage gestellt, Modell, wir sind als Lehrer und Lehrerin ja Modell. Und gerade was Sprachbildung angeht, ein großes Modell. Mhm. Was ja ein ganz, ganz großes aktuelles Thema ist im Moment. Und je schwieriger das Einzugsgebiet, denke ich, desto mehr ist dieses Thema noch aktueller. Ich hatte den Eindruck damals, dass natürlich die Kinder, wenn die sehr frei und sehr offen unterrichtet werden, natürlich sehr viel miteinander kommunizieren. Und mir dann aber persönlich teilweise wirklich das Sprachmodell fehlte, die Bildungssprache, die da ja auch mit reinkommen muss in irgendeiner Form als Input. Das, glaube ich, sollte man nicht außer Betracht lassen, dass Sprache oder dass die Lehrkraft als Sprachmodell wirklich einen großen Anteil nehmen sollte nach wie vor. Auch wenn es jetzt nicht heißen soll, dass da, wie Sie vorhin meinten, wir an der Tafel stehen und dozieren oder so, sondern einfach, dass man dadurch schon die Sprachbildung auch ins Rollen bringt, dass mehr modellhaft gesprochen wird von der Lehrkraft.
Wollen Sie vielleicht direkt antworten, Frau Munster-Kiefer?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Lehrermodell natürlich nach wie vor ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde im jahrgangsgemischten Unterricht die Lehrkraft in keinster Weise in einer geringeren Rolle sehen als in einem jahrgangshomogenen Klasse. Es sind schlichtweg, glaube ich, auch andere Formen, in denen das dann auch stattfindet. Und letztendlich braucht das, glaube ich, einen ganz, ganz intensiven Entwicklungsprozess. Ich habe mich auch ganz viel mit Schulleitungen darüber unterhalten, die Jahrgangsmischung in ihren Schulen eingeführt haben. Und die haben gesagt, das war ein ganz langsamer Prozess. Man startet mit der Idee, mit wenigen Lehrkräften, die wirklich Lust drauf haben, lässt den Eltern die freie Wahl, da hineinzugehen. Wenn positive Erfahrungen sind, dann weitet man es aus. Man braucht eine Schulleitung, die das Ganze begleitet und im besten Fall natürlich selber positive Erfahrungen damit hat. Natürlich ist es auch ganz viel Unterrichtsentwicklung, die dranhängt, die wir zum Beispiel in der jahrgangsgemischten Eingangsstufe sehr viel mehr haben, als wir es in den höheren Klassen haben. Also es ist ganz viel, was da an Support quasi nötig ist, dass das läuft. Und bei Frau Grosser habe ich so ein bisschen herausgehört, dass das alles sehr schnell gehen musste und sehr umfassend gehen musste und dass man dann plötzlich natürlich und angesichts vielleicht einer schwierigen Konstellation an der Schule auf Probleme trifft, die so ad hoc nicht gelöst werden können. Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Also deswegen, es ist einfach ein Entwicklungsprozess, den man wirklich begleiten muss. Und im Grunde genommen, wenn Sie hineinsehen, wie sich jahrgangskombinierte Klassen entwickeln in den letzten Jahren, haben wir in vielen Bundesländern auch einen ganz großen Anstieg.
Also dieser Eindruck, Berlin hat sich in vielerlei oder viele Berliner Lehrer haben sich davon verabschiedet, bildet nicht die bundesweite Realität ab.
Bildet eigentlich nicht die bundesweite Realität ab. Und ich glaube, Berlin ist auch einen besonderen Weg gegangen, das einzuführen.
Das war fast schon das Schlusswort. Wir sind am Ende dieser Diskussion angelangt. Wir würden gerne noch weiter mit Ihnen diskutieren. Jahrgangsübergreifendes Lernen. Sandra Grosser, haben wir gerade gehört, war bei uns zu Gast, Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Berlin, die sich vor 7 Jahren wieder abgewandt hat vom jahrgangsübergreifenden Unterricht und wieder konventionellen Anführungszeichen unterrichtet. Karin Petzold, Grundschullehrerin und bei der GMW in Berlin für Schulen zuständig, eine begeisterte Verfechterin des jahrgangsübergreifenden Lernens. Und telefonisch zugeschaltet haben Sie gerade Maike Munser-Kiefer gehört, Professorin für Grundschulpädagogik in Regensburg. Danke an Sie alle, auch danke an Sie alle, die Sie uns geschrieben und angerufen haben. Ich habe versucht, möglichst viele zu Wort kommen zu lassen, aber wir haben noch sehr viel mehr Wortmeldungen gehabt. Danke für Ihr Engagement. Und nach uns kommt Corso, eine Kölner Band mit dem Namen von Spar. Die gibt vielen Rätsel auf, uns auch. Sie wechselt öfter mal den Stil und jetzt ist sie auch noch irre erfolgreich in Großbritannien, wo BBC Radio 6 sie rauf und runter spielt. Corso Kunst und Pop unterhält sich gleich mit von Spar, genauer gesagt Fabian Elsässer. Ich bin Sandra Pfister, schön, dass Sie dabei waren und noch einen schönen Samstag.